Gott führt uns schon durchs Wort. Dann liest halt was anderes. Okay, lass uns mal anfangen jetzt. Wir sind im 1. Korinther 1, Vers 12. 2. Korinther 1, Vers 12, genau. Danke, Anja. Also 2. Korintherbrief ist ein sehr persönlicher Brief von Paulus, wo er sich selber und seinen Glauben und seine Ansichten, sein Herz für die Gemeinde halt offenlegt. Und ist halt wichtig zu verstehen, da ist halt Riesenspannung. Deswegen gab es schon mal einen 1. Korintherbrief. Und laut Überlieferung gab es sogar noch einen 3., der vor dem 1. kam. Der wurde aber nicht in die Bibel reingenommen. Die Korinther haben ein paar Probleme gemacht. Ne? Weil sie haben das Wort verlassen, ne? Das wahre Evangelium, das, was Jesus gelehrt hat und was die Apostel gelehrt haben, hatten dann Probleme mit Autorität bekommen, ist klar. Ne? Es fängt immer so an, wenn du die erste Autorität verlässt, Gottes Wort, verlässt du auch die zweite dann irgendwann, ne? Weil wenn du ein Problem hast mit Autorität, mit jemandem, der über dich gestellt ist, ne? So wie die Eltern sind über das Kind gestellt, haben Autorität bekommen, ne? Wenn du Probleme hast damit, dich leiten zu lassen oder dich korrigieren zu lassen von jemand anderem, dann bist du eigentlich schon verloren. Also dann ist Chaos. Ja. Gott hat die Welt so gemacht, dass er Ordnung geschaffen hat und auch bestimmte Aufgaben verteilt hat. Wer sich daran fügt, und das gilt auch für die Gemeinde, da ist Ordnung. Ne, da kann er wirken, da ist Frieden, da funktioniert es. Ne. So wie er halt sagt, wir sind ein Leib und jeder Einzelne von uns ist ein Glied von einem Leib. Ne. Und solange mein Körper macht, was er soll, jedes Teil in meinem Körper, solange ist alles in Ordnung, ich funktioniere. Ne? Aber wenn sich irgendein Teil von meinem Körper der Autorität, den Kopf, widersetzen würde, ne, den Botschaften, die es bringt, zum Beispiel bewegt dich, dann ist Chaos da und es funktioniert nicht mehr und irgendwann ja, ist der ganze Leib im Eimer. So, ne? Deswegen ist hier ein Riesenproblem der Gemeinde, nämlich das Problem, dass sie die Autorität, die über sie gegeben ist, die Apostel, die Lehre nicht mehr akzeptiert haben. Einige. Und so gab es Spaltungen in der Gemeinde. Und im Endeffekt ist dann das Problem, dass man sich selber Autorität sucht, weil wir Menschen brauchen das. Wir brauchen jemanden, der über uns steht. Das ist dann der, dem wir achten, dem wir zuhören, dem wir gleich werden wollen. Und so ist es auch in der Gemeinde passiert. Die einen waren an Paulus. Ne? Auf seiner Seite haben gesagt, das ist ein Apostel, was er sagt, ist von Jesus, ich halte mich an Paulus, seine Lehre und an seinen Typ, die anderen Jesus, nee, ich nur das, was Jesus gesagt hat, kenne ich auch Christen, ne? Nur das, was Jesus gesagt hat, ist wirklich wahr und muss gelebt werden und so weiter, der Rest ist egal. Dann waren manche von Apollos, ne? Einen anderen Prediger und Pfarrer dort, so ein, oder die anderen von Petrus. Ne? Und so gab es ein Problem in der Gemeinde, weil in der Gemeinde funktioniert so nicht. Es gibt einen Hirten, in manchen Gemeinden, die größer sind, da gibt es viele Hirten. Für mich sind auch die ältesten Hirten, also gleichzusetzen mit Pastor. Ne? Und so gibt es Hirten, die passen auf. Und die Gemeinde sind Schafe und müssen den Hirten folgen. Ne? Und das funktioniert, wenn sie gutes Zeugnis sind. Und wenn sie selber Schafe bleiben und sind, so, die sich von ihrem Hirten leiten lassen, ne, und folgen. Also im Grunde ist das Bild von einer gesunden Gemeinde, Jesus geht voran, die Hirten folgen Jesus und die Schafe folgen den Hirten. Im Endeffekt folgen alle Jesus. So, ne. Hier war es zerstört und es war ein Problem, weil es dann Parteiungen gab. Und da, wo Parteiungen sind, kommt Zorn und Zwietracht und Spaltung und allerlei Krankeleien, ne, allerlei Bitterkeit. Allerlei Beschuldigungen. Wir Menschen sind halt doof und wir bleiben es. Auch mit Jesus. Ne? Und Paulus hat da geschrieben und hat gesagt, hey, so läuft es nicht. Das geht so nicht. Wir müssen uns alle dem Wort unterordnen und wir müssen uns alle Gott unterordnen und wir müssen uns alle untereinander unterordnen. Ja? Ein zweites Riesenproblem in der Gemeinde war, das Gute erstmal war in der Gemeinde, die waren echt on fire für Jesus. Also die waren wirklich unterwegs, es waren Glaubenskrieger. So, und die hatten ja sogar einen übercharismatischen Gottesdienst. Aber auch da kam Paulus rein und hat gesagt, Leute, aber so wie ihr das treibt, das ist Kindergarten, das ist nicht okay. Wir haben Gott der Ordnung. Von daher redet in der Gemeinde bitte nicht in Zungen. Weil kommt jemand Fremdes hier rein und hier redet nur bleib ja laut, ja da, so, ne, und der denkt, wo bin ich denn hier? Geht wieder raus und denkt so, hat ja noch nicht mal mitbekommen, dass es um Gott geht. Ne? Die Zungen sind für euch selber gegeben zur persönlichen Erbauung. Und wenn ihr meint, ich muss jetzt in Zungen reden, dann vergewissert ihr euch, dass auch ihr oder jemand anderes das übersetzen kann, so dass es für alle verständlich ist. Ja. Da waren noch viele Bilder und prophetische Worte, die in der Gemeinde laut ausgesprochen waren. Finde ich genial. Finde ich der Hammer. Aber auch da kommt Paulus rein und sagt, hey, aber Gott ist ein Gott der Ordnung und Gott hat ziemlich viel Zeit. Ne? Von daher bitte nur zwei oder drei, die Prophetie von sich geben. 1. Korinther 11 war das, glaube ich, oder 12. So, ne? Und die restlichen könnt ihr nach dem Gottesdienst dann bequatschen. So, ne? Und so kommt er halt in die Gemeinde rein und sagt, hey, Gott ist kein Gott des Chaos und bitte macht den Gottesdienst vernünftig. Und das finde ich gut. Ne? Voll charismatisch, aber doch in einer gewissen Ordnung. So, mit einem gewissen Respekt. Und dann sagt er noch, alle Geistesgaben müssen gegeben werden. Deswegen streckt euch danach aus, dass ihr sie auch empfangt. Das heißt, du kommst zum Gottesdienst nicht, um belabert zu werden und deine Gefühle zu Gottes Thron gebracht zu werden, durch was auch immer, sondern du kommst zum Gottesdienst, um den anderen zu dienen. Deswegen sitzt du hier, kommst und sitzt da und sagst, Herr, du wirst eh für mich sorgen, ich werde eh satt werden. So, von daher, gib mir irgendwas, ich möchte ein Wort haben, jemanden erbauen, ich möchte heute für jemanden beten, wenn Not am Mann ist. Gib mir irgendwas oder was Praktisches. Herr, ich möchte dein Werkzeug sein, deswegen sitze ich hier. Und ich weiß, wenn ich mich gebe, werde ich schon empfangen. Ne? Die Geistesgaben, 1. Korinther 11, am Ende dann sind gegeben für den Leib, für die anderen, nicht für uns selbst. So. Aber er sagt, die sind wichtig, also streckt euch dann raus. So. Das ist hier echt gesund in der Gemeinde. Da streckt sich echt jeder aus. Und das finde ich richtig cool. Aber nächstes Problem war, wer Gottes Wort verlässt, auch wenn es nur ein paar Sachen sind, wo man sagt, ah, das passt nicht mehr zu meinem Lebensstil, da halte ich mich nicht dran, ist nicht so wichtig, hörst du damit nicht auf. Weil du wirst älter und kriegst eine andere Perspektive und bist in anderen Umständen und dann wird was anderes nicht mehr wichtig. Ne? Das hört nie auf. Es ist wie ein Krebsgeschwür, das wächst. Deswegen hat Jesus gesagt, wer nur einen Punkt oder einen Strich verändert, der ist verflucht. Und das ist so. Ich habe es gesehen. Christen, die voll unterwegs sind, und dann machen sie ein paar Kompromisse, weil sie Sex haben wollen vor der Ehe, weil sie Drogen nehmen wollen, weil sie eine nichtchristliche Freundin oder einen nichtchristlichen Freund haben wollen oder das und das und das. Ne? Und du kannst sehen, die sind verflucht. Das ist ein Fluch. So, du machst einen Kompromiss und die nächsten folgen. Und das geistlich gesehen, ey, ich preise Gott, dass er fähig ist, uns zu halten und wieder zurückzubringen. Ne? Weil wir werden so verloren. So verloren. Deswegen kommt Paulus hier und er muss ermahnen wie ein Papa. Warum? Nicht, weil er sich groß machen will, sondern er mahnt, weil er nicht will, dass die verflucht sind und verloren gehen oder in Sünde fallen und mancherlei Anfechtungen, wo sie diese nur noch bereuen, wo andere Schaden nehmen. Also spricht er das an und er ist da ziemlich ernst. Und durch ihre Kompromisse und ihre Weltlichkeit haben sie ein neues Evangelium gehabt. Ein verweichliches Evangelium ist heute ziemlich modern. Ja? Zum Wohlfühl-Evangelium. Wo es einfach nur darum geht, mir geht's gut. Ne? So. Und auch da spricht Paulus rein und sagt, kommt zurück zu den Wurzeln und bleibt bei dem Evangelium, das ich euch gegeben habe. So, dass die Apostel euch gegeben haben, dass Jesus den Aposteln gegeben hat. Und wir haben letzte Woche gesehen, jetzt waren noch andere Sachen, ne? Sex mit der Schwiegermutter und so Kram, so, aber ist jetzt egal, es waren ein paar Sachen, die einfach akzeptiert und okay waren. Ne? Und das passiert, wenn man Kompromisse macht mit Gott. Ne? Weißt du, und dann letzte Woche in 2. Korinther haben wir gesehen in dem Abschnitt, dass Paulus sagt, als wiedergeborener Mensch geht es nicht darum, dass es dir gut geht. Es geht nicht darum, dass es mir gut geht. Das muss ich akzeptieren als Mensch. Dann geht es mir erst gut. Ne? Jesus hat das anders gesagt, hat gesagt, lass dein Leben und du wirst Leben empfangen. Ne? Aber konzentrierst du dich auf dein Leben, baust dir selbst dein Dings in anderen Worten, so dann wirst du dieses ewige Leben nicht in der Fülle finden oder verlieren. Ne? So, mir geht es nicht darum, dass es dir gut geht, mein Kind. Das ist eine harte Aussage, da musst du drüber nachdenken. Ich musste das, als ich das letzte Woche gelesen habe und drüber gebetet habe, so, aber im Endeffekt ist es der Schlüssel. wenn ich loslasse von mir, ihm mein Gepäck gebe, mein Leben. Und das ist mir wichtig. Ich möchte, dass es mir gut geht. Und ich will, dass meine Träume erfüllt werden. Ich will das Beste Mögliche aus diesem Leben rausholen. Auch für mich, so, ist doch klar, ne? Aber Jesus versteht das, aber Jesus sagt, gib mir das. Und ich gebe dir eine Last, die wirst du tragen können mit mir zusammen. Und die wird gut gehen sein und die wird dich segnen, die wird dich reich machen. Von daher, konzentriere dich nicht drauf. Und letzte Woche haben wir gesehen, ihr müsst in Anfechtung kommen, so wie Jakobus sagt, ihr müsst in diese Versuchung gehen, aber geht darin durch mit Freude. Und das kannst du nur, wenn es dir egal ist, ob es dir gut geht. Paulus muss sich hier verteidigen in diesem Brief, im zweiten Korintherbrief, weil viele dort in der Gemeinde, das haben wir im ersten Korintherbrief gesehen, haben sich groß getan, sich aufgeblustert und gesagt, ja, guck mal, der Paulus, so ein, ne, was ist denn das für ein Inner? Der nimmt doch nur Geld für sich. Wo Paulus sich rechtfertigt und sagt, hey, von euch habe ich doch keinen einzigen Cent genommen. Ich habe tagsüber gearbeitet als Zeltmacher, habe meine Brötchen verdient und abends bis nachts habe ich euch gedient um Gottes Wort. So, ne, was habe ich denn zu rechtfertigen? Und so ist auch hier und heute sehen wir eine weitere Verteidigung von Paulus. Also lasst uns mal anfangen, sonst werde ich hier nie fertig. Vers 12. Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens. Ein Riesengeheimnis war das und es ist aufgedeckt. Das klingt so simpel, aber wenn du drüber nachdenkst, ist es gewaltig. So, achte auf dein Gewissen. Und wenn du mit ruhigem Gewissen, ein ruhiges, gutes Gewissen hast, vor Gott, im Gebet, mit den Menschen, mit denen du bist, ey, dann ist alles spitze. Dann läuft's. Dann bist du im Gottes Willen. Dann ist alles im Reinen. Da ist nichts, was der Heilige Geist irgendwie anspricht oder wo du umdrehen musst. So, wenn du ein gutes Gewissen hast bei dem, was du tust, dann ist alles gut. Das Gewissen überführt uns, ne? Das ist der Bereich, wo der Heilige Geist spricht. So, und das ist diese Gesetzestafel, die Gott in unsere Herzen gelegt hat. Und wer seinem Gewissen nicht zuhört, haben wir vor ein paar Wochen irgendwo Timotheus, glaube ich, gelesen. So ein, der verhärtet sein Gewissen und ist irgendwann gewissenslos. Ne? Und dann ist es egal, was Gott denkt. Von daher muss es wieder weich gemacht werden und man wird gebrochen. Aber bewahre dich heilig und rein und das kannst du wirklich gut tun, indem du, sobald du mit irgendwas ein schlechtes Gefühl, ein schlechtes Gewissen hast, das sofort angehst. Bleib in einem guten Gewissen. Dann bist du vor Gott frei in der Anbetung, bist frei im Gebet, und es wird dein Leben verändern. Wenn da aber was ist, wofür du dich immer wieder schämst, wo du mit Scham rumgehst, so, dann bring das zum Kreuz. Dafür ist es da. Dreh um und dann mach's besser. Und nimm diese Gnade an von Jesus, dass er die Kraft gibt dann. Ne? Aber halt dein Gewissen rein. Und Paulus sitzt hier in der Verteidigung, so ungefähr, vor Gericht, wird von diesen großen Männern Gottes, in Anführungsstrichen, halt gerichtet. Und Paulus steht dann und sagt, tja, also ich habe mir nichts zu Schulde kommen lassen. Ich wüsste nicht, wo ich in irgendwelchen Bereichen ein schlechtes Gewissen haben müsste. Das ist mein Zeugnis. Dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit und nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt. Besonders aber bei euch. Wir haben ein gutes Gewissen für euch. Dass wir in Einfalt und in göttlicher Lauterkeit gewandelt sind. Wir haben uns nicht groß getan, wir haben auch nicht versucht, große Lasten zu legen oder wichtig zu sein mit unserem Reden und mit unseren Tun und Überzeugungen und Theologien, sondern wir sind gekommen in Einfalt. Ganz schlicht und einfach und echt. Hat auch in anderen Formen schon oft gesagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Ich würde ja als schwach in meine Schwachheit zu euch kommen, aber wenn ihr wollt, dann komme ich mit meiner Stärke, mit meiner Rute. Ne? Das will ja auch keiner. Ne? Von daher hat er gesagt, wir sind bei euch gewesen wie ganz normale Leute, weil wir das sind. Nicht als große Apostel mit weisen Worten und tollen Sprüchen, die alle umhauen, sondern in eurer Sprache und mit göttlicher Lauterkeit. Wir sind in Reinheit da gewesen. Wir haben euch nicht versucht oder verführt. Wir haben ein Gott wohlgefälliges Leben vorgelebt. Ein gutes Zeugnis zu sein. Nicht um fleischlicher Weisheit. Und in Kolosser 2, Vers 8, ich lese mal vor, ist ein paar Seiten weiter, schreibt er sowas Ähnliches. Ich lese mal ab Vers 6, was Schönes. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben an ihm. So wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Sei zufrieden mit dem, was du hast und wer du bist und was Gott macht. Vers 8. Habt aber Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und den leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Das ist das gleiche Problem hier. Und ich finde, das ist das gleiche Problem, egal zu welcher Epoche der Christenheit. Alles zu begrenzen wieder auf diesen menschlichen Verstand. Alles zu begrenzen auf diese menschliche Möglichkeit. Und ich rede jetzt hier nicht von riesen Wunder tun, Dämonen austreiben, Tote wieder erwecken oder sonst was, was Gott immer noch macht. Habe ich erst letztens, gestern, vorgestern einen Bericht gelesen, wo Gott es gemacht hat. Und die Ärzte einfach nur umgehauen waren und gesagt haben, wow, das ist ein Wunder. Er holt immer noch Tote raus, aber die wahre Kraft liegt in dieser simplen Wahrheit Jesus Christus. Es ist mehr als nur ein Name und mehr als nur ein König. Es ist eine Befreiung und es ist die wahre Macht und die Kraft, die die Menschheit zum Erlöser, zum Vater bringt. Und bei ihm hält. Wir sind gekommen und wollt nichts mehr wissen als Jesus, sagt Paulus zum Römern, glaube ich, oder zum Korinthern. Ich habe nicht mehr ge geredet als Christus Jesus, gekreuzigt und wieder auferstanden. Und mehr will ich nicht wissen. Weißt du, ich kenne das so. Und du sitzt in Gottesdiensten oder hörst du welche an oder liest Bücher, über irgendein Thema und ich lese es oft und ich bin halt kein intellektueller Typ, ne? Und dann liest es und du denkst so, hä? Und du musst nochmal lesen, als ob es eine Bibel ist, ne? Da musst du jeden Vers lesen, erstmal analysieren, okay. Und die Worte analysieren, okay, was meint er denn? Was will er denn jetzt sagen? Dann ist der Satz so lang, ne? Und du denkst, Paulus redet hier gerade nur ein bisschen anders, ohne Gott. Das ist so traurig. Wenn ich die Bibel lese, dann bin ich so dankbar, dass ich hier nicht so einen theologischen Plan habe, sondern ganz simple Worte, auch von den Aposteln. Ne? Leicht zu verstehen und so anzunehmen, wie sie dort sind. Aber es klingt gut, ne? Ich kenne Christen, mit denen rede ich und die reden nur irgendwie Bibelverse und nur irgendwie mit Doktrinen und theologischen Dingen. Du sitzt da und denkst so, ah, ne? Da bin ich lieber bei einem Bruder, der schwach ist, aber den ich verstehen kann. Ne? Wo ich höre so, hey Mann, wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch. Ne? Lass uns weiterlesen. Vers 13. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Also wir schreiben hier nicht zwischen den Zeilen. Ne? So wie die Leute anscheinend die Briefe vorgelesen haben und gesagt, ah, guck mal hier, was hier steht. Ne? Paulus meint ja hier das und das. So. Nee, Paulus sagt, nee, wir schreiben hier nicht zwischen Zeilen. Wir brauchen das nicht. Das, was wir denken, das sagen wir. Und das, was wir nicht denken, schreiben wir nicht auf. Fertig. Ne? Da ist unser Denken und unser Handeln ist nicht ein Ja oder Nein, sondern ist ein Ja. Fertig. So wie wir hier sind und so wie wir kommen, so ist es auch gemeint. Ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich, dass wir euch zum Ruhm gereichen, so wie auch ihr uns am Tag des Herrn Jesus. Bisschen kompliziert. Im Grunde, denke ich, heißt es einfach nur, ihr seid unser Stolz und wir sind euer Stolz, wenn wir im Himmel sind. Ja. Wir hängen alle zusammen und wir kommen alle an und sehen, dass wir uns alle zusammen gebraucht haben. Aber im Endeffekt gebraucht worden. Ja. Dass keiner von uns wirklich von sich aus was richtig Tolles gemacht hat, sondern im Endeffekt war alles Gott. Deswegen geben wir auch unsere Krone und legen sie vor ihm dann, unsere Siegeskrone. Ja. Und er wird sie halten und angucken, haben wir in Jesaja jetzt gelesen am Mittwoch und dann sagen, du bist mein Stolz. Ja. Wir sind auch Gottes Stolz. Vers 15. In dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine weitere Gnade empfangt und über euch durchzureisen nach Mazedonien, von Mazedonien wieder zu euch zu kommen, um von euch von nach Judäa geleitet zu werden. Also Paulus hat so ein Anliegen, das hat er im 1. Korinther schon geschrieben, sie zu besuchen und mehr Zeit zu verbringen, als nur einen Brief zu schreiben. Ne? Und er macht hier einen Umweg. Eigentlich wollte er nur direkt nach Mazedonien reisen oder zurück. hoch und runter, fertig. Aber er sagt, nee, ich fahre erstmal mit dem Schiff zu euch und von euch dann nach oben und dann von oben wieder zu euch und werde da überwintern, sagt er ein bisschen später, um dann wieder zurückzukommen nach Judäa. So. Ja. Und das ist schon krass, weil also du musst dir das einfach vorstellen. Im Grunde sind viele in der Gemeinde sein Feind, weil sie feindlich gesinnt sind ihm gegenüber, ja? Und die noch wirklich laut schlecht machen. Also ich persönlich würde lieber einen Brief schreiben, als dann noch dorthin zu fahren, ja, und dann noch Zeit dazu verbringen und mittendrin zu sein im Geschehen, ne? Mich rechtfertigen zu müssen, für was ich gar nicht getan habe. Und wenn du guckst, in letzter Woche, mich bewegt das einfach zu sehen, was er für ein Herz hat. Da ist keine Menschenfurcht, da ist kein Stolz oder irgendwie ich. Und er hätte Recht dazu, so stolz zu sein, weil er war Apostel Jesu Christi. Ne? Der hätte kommen können mit der Rute und sagen können, okay, pass mal auf. Ja, der Hirte hat doch einen Stab bekommen und einen Knüppel. Rat mal, wofür? Hätte eine Autorität und eine Kraft da sein können und sein Reich bauen, ne? Und die einfach rausschmeißen und fertig ist. Hat er aber nicht. Was er kommt dahin und er verteidigt sich. Und sagt so, hey, ich möchte bei euch sein und ich möchte mit euch sein, ich liebe euch. Und ich verstehe das total, weil ich bin Vater. Ja. Meine Aufgabe als Vater ist es nicht, ein Kumpel zu sein von meinen Kindern. Auch wenn ich es gern wäre. Ne? Meine Aufgabe als Vater ist es nicht, Freund zu sein. In gewissem Maße. Schon, aber ne, ihr versteht schon. Oder meine Aufgabe ist es nicht, gemocht zu sein als Vater. Klingt doof, aber ist so. Also als Vater ist nicht meine Aufgabe zu erwarten, dass ich als bester Vater des Monats irgendwie ausgeschrieben werde. Ne? Meine Aufgabe als Vater ist es, meine Kinder zu erziehen, das Beste für sie zu suchen, meine Liebe so gut es geht vorzuleben und auszuleben, sie auch lieb zu haben, sie auch in den Arm zu nehmen und ihnen Wärme zu geben, die sie brauchen. Aber meine Aufgabe ist es unter anderem auch, sie zu ermahnen, zu korrigieren. Warum? Um sie zu beschützen, weil ich das Beste für sie will. Und ich als Vater, als menschlicher Vater, kann das nur begrenzt tun, weil was ist schon gut? Ich kann nur das als gut ansehen und sie dorthin die besten Wege, die ich finde, was gut ist. So mehr ist nicht möglich. Ob es nun wirklich das Beste ist, keine Ahnung. Für mich schon gerade, weil mehr Einsicht habe ich nicht. Also tue ich mein Bestes. Das heißt aber auch, ich muss viel meckern, ne? Und ich muss auch mal strafen. Gute Nacht. Das ist der Job als Vater, der mir überhaupt keinen Spaß macht, weil ich mache lieber Quatsch mit denen und bringe die zum Lachen. Ne? Oder zum Staunen, verwöhnen meine Kinder lieber. Aber das ist der Part, wo du einfach nur der A bist. Ne? Kinder mögen es nicht, wenn sie ermahnt werden oder korrigiert. Und Erwachsene auch nicht. Keiner von uns mag das. Ne? Das hat das mit Stolz zu tun und Egoismus und Selbstliebe. Wir wollen alle groß sein. Ne? Auch vor unserem Nächsten. Wenn da jemand kommt und uns korrigiert, dann fühlen wir uns klein. In dem Moment. Und das gefällt uns nicht, ne? So ist es mit meinen Kindern auch. Aber würde ich das nicht tun, dann würde ich meine Kinder nicht lieben. Gestern, ich bin gerade an einer zweiten Etage bauen, weil wir keinen Dachboden haben. Musste mit der Leiter hantieren, weil es ziemlich weit oben ist, wo die Balken hängen und alles. Und Emma hat keine Höhenangst. Und die klettert einfach die Leiter hoch. Bis zur Spitze, ne? Das ist leicht für sie, weil sie guckt nur nach oben zur nächsten Stufe. Ne? Wer schon mal auf den Baum klettert? Ich keine Ahnung, der war mindestens 50 Meter hoch. Ich, so dämlich. Ne? Du guckst nur an den nächsten Ast und kletterst weiter. Und denkst, da ist irgendwas. Ne? Aber irgendwann wirst du halt müde, ne, vom Klettern und du denkst so, irgendwie bringt mir das gar nicht, ich will wieder runter. Ne? Spätestens wenn der Baum so dünn geworden ist, dass du merkst so, oh, du schwingst. Ne? Spätestens dann denkst du, ist vielleicht doch nicht so toll, so weit hoch zu gehen. Ne? So ist es auch mit der Sünde, ne? Mit der Versuchung, mit Kompromissen und falschen Entscheidungen. Es geht ziemlich lange, aber irgendwann bist du an einem Punkt, wo du einfach denkst, Gott, ich muss wieder zurück. Und das ist dann Gott, der sagt so, geh wieder zurück. Das Problem ist nur, runter geht's so schwer, oder? Weil dann guckst du es erstmal nach unten wieder zur Realität, zum Boden der Tatsachen. Und du denkst, ach du je, das schaffe ich nicht. Und du hältst dich fest in der Position, an der du bist. Ne? Das und wir müssen aufpassen, so, weil das ist so leicht, dass man einfach sich verstrickt, ne? So, und sich vergisst. Und Gott will nicht, dass wir an diesen Punkt kommen, wo wir es nicht mehr schaffen, runterzukommen. Ne? So, und ich bin froh, dass er uns immer wieder nach unten bringt. Und zum Glück nicht so, wie manche Menschen das tun würden, ne? Sondern mit Gnade, mit Milde, manchmal mit Härte, Gesundheit. So ein und jetzt bin ich raus. Ah ja, Vers 15. In dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zu euch zu kommen. Genau das hat man. Vers 17. Habe ich nun leichtfertig gehandelt, als ich mir dies vornahm? Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, so dass bei mir das Ja, Ja oder Nein, Nein wäre? Doch Gott ist treu, so dass unser Wort an euch nicht Ja und nicht Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und der war nicht Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, Jesus Christus, ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. Ja. Doch Gott ist treu, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Ja. Was Paulus hier sagt, ist eine Rechtfertigung. Und er sagt so, wenn wir geredet haben, dann war das nicht so, ja, so und so soll es sein und im Endeffekt haben wir unsere Meinung wieder gedreht oder selber gemeint oder gedacht, nein, braucht man nicht tun. An Jesus findest du keinen Widerspruch. Ne? Deswegen ist Jesus das Ja. Das, was er sagt, das, was er ist, das ist. Ne? Und in ihm ist auch die Erfüllung, das Amen. Genau so ist es auch gemeint. Und so wird es auch umgesetzt und so wird es getan. Und Punkt. Ja? Jesus ist ein Punkt. So ist es. Und so war auch Paulus dann, und ich denke, so ist es doch wichtig, dass wir in die Gemeinde kommen und untereinander kommen. Dass wir nicht scheinheilig sind, nicht irgendwie was vortäuschen, dass wir nicht sind, sondern dass wir zu dem stehen, was wir denken, und zu dem stehen, wovon wir überzeugt sind. Wenn es gegen Gottes Wille ist, dann werden wir das dann hören von anderen Brüdern und Schwestern. Und dann zeigt sich, ob wir dann bußfertig sind und wie wichtig wir die Bibel nehmen. Aber was ich echt nicht ertragen kann, sind Menschen, wo du irgendwie merkst, so, also irgendwie stimmt das nicht überein, ne? So irgendwie stimmen die nicht. So, die reden und wirken so heilig, du hörst ihre Namen überall, ne? Aber irgendwie, wenn du mit ihnen redest, dann merkst du, das harmoniert nicht. Also, ne? Irgendwie ist das Kotze, so, und das stinkt so. Ne? Das ist was man nicht zurückhaben möchte. Das ist was man so schnell wie möglich wegmacht und noch tagelang riecht, so, ne? Diese Scheinheiligkeit hat Gott gehasst. Jesus war davon absolut angeekelt. Und er hat das betrachtet als Kotze. In Offenbarung, in den sieben Sendschreiben, so, ne, an die sieben Gemeinden und die eine Laodicea, die letzte Gemeinde, wo er sagt, ich kotze euch aus. Ihr seid warmes Wasser. Weil es ist einfach eklig. Entweder, wenn ihr doch kalt wärt oder heiß, dann könnte ich was machen, aber ihr seid einfach nur selbst. Ihr liebt euch selbst, ihr seid selbstgerecht. Ne? Ihr seid kein Ja und ihr seid kein Nein, ihr seid beides. Wenn ihr Ja sagt, dann meint ihr Nein. Und wenn ihr Nein sagt, dann seid ihr Ja. Wenn ihr doch wenigstens euch entscheiden könntet für irgendwas, dann hätte ich eine Wahl. Ne? Das ist Religiosität. Und Gott hast Religiosität. Ne? Und ich bin dankbar dafür, dass ich so zu Gott kommen kann, weil ich komme zu ihm manchmal und sage nein. Ich komme zu ihm ganz ehrlich und sage zu ihm, ich kann dir da gerade nicht glauben. Ich weiß, es ist doof, aber es ist gerade so. Es tut mir leid. Hilf mir in meinem Unglauben. Manchmal komme ich zu ihm und sage, ich will diese Person da jetzt nicht ansprechen. Manchmal komme ich zu ihm und sage, Gott, ich weiß, ich soll die Person jetzt lieben, aber ich kann es nicht. Es tut mir leid, ich hasse sie. Son, bitte hilf mir. Son, weißt du, aber ich, ist schön, weil ich komme mir so dämlich vor, wie ich es manchmal gemacht habe, wenn ich zu Gott komme, mit so einem Ja und Nein gleichzeitig, ne? Son, wo du dann sitzt und du, eigentlich bist du voll bitter gegen die Person, weil sie so fies war zu dir. Ne? Aber du kommst dahin und hebst Hände und sagst, oh, bitte segne diese Person und gib ihr alles. Und innerlich denkst du aber, kämpfst du mit dir und denkst eigentlich, na, überhaupt nicht so. Und Blitze, Donner, und irgendwas, Sintflut, mach irgendwas so. Ne? So, weißt du, und ich liebe das so, wir gehen jetzt mittwochs abends durch Psalm. David ist genauso. David kommt zu Gott, kotzt sich total aus, ist total ehrlich, sagt manchmal, Gott, du bist überhaupt nicht mehr da. So, du hast mich verlassen, oder? Du machst überhaupt nichts, du sitzt nur rum. So, und steh doch mal auf und so, ne? So sitzt David vor Gott. Und dann mit seiner Ehrlichkeit, aber auch seiner Demut vor dem Schöpfer und seinem Wille umzukehren, so leitet ihn der Heilige Geist durch das Gebet durch, bis er wieder preisend ist und sagt, ja, du bist da, du bist bei mir und du wirst mich dadurch führen. So, wer soll schon bestehen? So, ja. Was sind, und ich liebe das so, weil Gott hat gesagt, diese Ehrlichkeit ist mir so wichtig, dass ich einen Psalm draus mache, der ewig bleibt in meinem Gott. Lass dein Ja ein Ja sein, hat Jesus gesagt, und lass dein Nein ein Nein sein. Aber stehe dazu. Vers 19. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja. Ich liebe das. Gott hat eine Menge Verheißungen gemacht und in ihm ist das Ja und das Amen. Das heißt, alles das, was ich lese, ist so. Da bin ich keine Ausnahme. Ne? Und ihr kennt das doch. So, du kommst zum Thron Gottes und du denkst, ja, da gibt es keine Chance mehr. Ne? Aber wenn Gott mir das doch verheißen hat, dass ich jederzeit zum Tisch kommen kann und feiern kann, wenn ich Buße tue, umdrehe von meinem Wegen, dass alles in Ordnung ist und es weitergeht, ne? Dann warum sollte er mit mir eine Ausnahme machen? Was ist an mir so besonders, an mir Mensch, dass er mir nicht vergeben kann? So, warum sollte ich der einzigste Mensch sein, der nicht bis zum Ende geführt wird von Jesus und gehalten? Was macht mich denn da so besonders? Schon wieder Egoismus und Stolz. Ne? So, Jesus steht hier, was er verheißen hat, ist ein Ja. Da gibt es kein eventuell oder ein vielleicht. Sondern so ist es. Ein Punkt. Gott zum Lob durch uns. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Also steht fest, keiner kann dieses Siegel aufreißen außer Jesus. Das ist ein Versprechen, das Gott gegeben hat. Und ich bin dankbar, weil unsere Seele ist schon mal sicher, heißt das hier. Der Heilige Geist ist in unser Herz gekommen, Siegel drauf, der geht doch nicht raus. Da kommt doch nichts rein, wie manche glauben, sondern nee, da ist Deckel zu und fertig. So ein, das ist ein Unterpfand. So ein, das ist ungefähr so heute wie, dort, Hochzeitstag, ich wollte ihr schöne Blumen schenken, ne, mal was Besonderes, hab die nirgendwo gekriegt. Und wollte, war ein bisschen kostspieliger die Sache und dann musste ich halt zum Blumenladen gehen und habe gesagt, ja, ich brauche die und die Blumen. So und so viel an dem und dem Tag. Ne? Aber ich musste einen Unterpfand geben. Ne? So einen gewissen Prozentteil. Obwohl ich noch keine Blumen hatte und noch nicht wirklich, ne, hätte auch sein können, dass irgendwas schief geht, aber das wollten sie, ansonsten hätten sie nicht bestellt. Ne? So ein, also hatten sie meinen Unterpfand und waren sich sicher, ich komme wieder. Ne, und ich war mir sicher, ich komme wieder und bezahle den Rest auch, weil sonst ist Geld weg. So, ne? So, und so ist es mit Gott. So, er hat diesen Unterpfand, der ist schon bezahlt, der, das ist schon sicher, ne? Die Anzahlung. So, und ich freue mich auf den Rest, wenn dann auch mein Körper befreit ist und mein Geist. Ne? Wenn komplett bezahlt ist, komplett alles verwandelt ist und alles vollkommen. So, und Paulus sagt, haltet euch daran fest. So, da gibt es keinen Raus mehr. Gott will euch nicht verlieren und ihr wollt ihn nicht verlieren. So. Vers 23. Ich berufe mich aber auf Gott als Zeugen für meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir Herren sein wollen über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen, eure Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Also Paulus wollte schon eher kommen nach Korinth und das war eben das Riesenproblem dort. Hat man im ersten Korintherbrief schon gesehen, wird man hier mehr und mehr sehen, aber haben wir gerade gelesen. Da waren ein paar Leute, die gesagt haben, ja, hat ja im ersten Korinther hier Brief 16 oder so, Vers 5, genau, schon geschrieben, dass er über uns nach Mazedonien will und bla und bla. Und irgendwie ist er nicht gekommen. Ne? Das ist ein Dummschwätzer. Das, was er sagt, stimmt nicht. Ne? So kann man sich nicht drauf verlassen auf sein Wort. Und da sagt er hier und sagt, nee, aber unser Ja ist ein Ja. Und ich will kommen, aber ich bin noch nicht gekommen, aber ich werde es. Aber ich bin noch nicht gekommen, dass ich, um euch zu schonen. Ne? Warum? Weil er kommen muss mit Ermahnung. Ne? Und das ging beim letzten Mal schon nicht so gut. Und deswegen hat er hier diesen Brief erstmal vorgeschickt. Ne? Damit sie über alles lesen, diskutieren, sich Buße tun können, sich im Klaren werden können, ne, was nicht funktioniert, dass wenn er zurückkommt, da Frieden ist und er kommen kann zur Freude. Ne? Und wir lesen noch vier Verse, das schafft er, oder? Ich habe mir aber vorgenommen, wir können auch bis Kapitel 4 gehen, aber machen wir nicht. Ich habe mir aber vorgenommen, nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen, denn wenn ich euch betrübe, wer ist es dann, der mich erfreut, wenn nicht der, welcher von mir betrübt wird? Ne? Also Paulus möchte nicht in die Gemeinde kommen und die alle traurig machen. Dadurch, dass er sie korrigieren muss, weil er ein guter Vater ist. Ein Hirte hat ein Vaterherz. Ne? Das ist wichtig. Ein schlechter Hirte denkt nur an seinen Gewinn und seinen Namen. Ne? Aber ein echter Hirte, ein echter Ältester in der Gemeinde, der streckt sich aus und sucht das Beste und der muss auch manchmal halt ermahnen. Das ist der Teil der Aufgabe, die am wenigsten Spaß macht. Ne? Weil du bist immer der Buhmann, so oder so. Obwohl du es gut machst. Ne? Du kriegst, hier hat er nicht mal Danke bekommen für all das, was er getan hat. Ne? Aber es ist ihm egal, weil er hat ein Vaterherz, er will trotzdem das Beste. Wenn ich meine Kinder ermahne, musste ich heute erst, da sind die sauer auf mich. Ne? Heulen rum und flennen und meckern noch mehr und können es überhaupt nicht verstehen, ja, warum ich da überhaupt jetzt was gesagt habe und so, weil der andere hat doch und, ne, und ich bin da als Vater und bin dann von allen Seiten, halt der Buhmann, ne? Oder Dorit. Meistens ist es die Mutter zum Glück. Aber das ist gut so. Ja. Aber ich stehe da und denke mir, ja, in 3 Minuten hat es vergessen. Und ich habe es richtig gemacht, meine Kinder beschützt. So ist er und er sagt, hey, wenn ich zu euch komme, ich möchte, dass wir uns freuen und dass es gut wird. Dass es eine Erbauung ist, weil wenn ich euch ermahne, dann seid ihr alle wieder betrübt und traurig und dann sitze ich da und kennt ihr das? In einem Raum mit Menschen, die nur depressiv sind? Ne? Manchmal ist es so eine Gemeinde, so du kommst hin und alle hatten einen schlechten Tag oder gehen durch schwere Zeiten, weil irgendwie geht die Gemeinde oft durch das Gleiche. Ne? Und dann sitzt du da, aber dir geht's gerade gut oder so, weil du gerade bei Jesus warst, bist voller Power und voller Ermutigung wieder und Hoffnung, kommst rein, ne, und siehst dann solche Gesichter. Super schwer, alleine happy zu bleiben. Ne? Weinen mit dem Weinen und anders geht's auch gar nicht. Ne? Und so sagt Paulus, hey, ich möchte nicht, dass wir da alle sitzen und uns selbst bemitleiden, dass es gut wird. Ne, Spaß. Darum habe ich euch, Vers 3, auch dies geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Betrübnis habe, über die ich mich freuen sollte, da ich doch zu euch allen das Vertrauen habe, dass meine Freude euer aller Freude ist. Ich habe euch nämlich aus vieler Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen. Also Paulus korrigiert nicht gerne, ne? Aber er hat eine Not im Herzen, und es geht nicht anders. Und er wurde bedrängt, weil er das nicht will. Ich will das auch nicht. Das sind die schlimmsten Momente, wo ich weiß, ich muss jetzt laut sein und was sagen. Weil manchmal gehen die Leute einfach und sind sauer und reden in anderen Gemeinden schlecht über dich. Ich wüsste noch einmal, ich habe nie was gesagt, ne, war ein junger Hirte und hatte Angst zu ermahnen. Aber einmal ging es zu weit und ich musste dann wirklich was sagen und korrigieren. Ne? Weil ich da gemerkt habe, so, es ist jetzt meine Aufgabe, sonst geht alles kaputt. Und der, die, dasjenige, ne, Du ermahnst immer, ne? So ein, du machst immer alle runter und du bist ein Kontrollfreak, so ein, ne? Und weg war sie. RCS. So ein. Wo ich dann dachte, da habe ich echt viel draus gelernt, weil im Endeffekt heißt es dann für mich, ja, dann ermahne ich lieber gleich, als die ganze Zeit diesen Stress zu haben und zu ertragen, ne? So. Weil Arsch bin ich eh, so. Von daher ist ja gut, ne? Von daher ist es einfach ein Problem mit Autorität, denke ich dann. So. Aber wie es hier steht, Vers 24 nochmal, nicht, dass wir Herren sein wollen über euren Glauben. Ist mir ein Riesenvorbild, ja? Weil ich kenne Pastoren oder Älteste oder wie man sie auch immer nennt, so, die wirklich herrschen über die Gemeinde, ne? So, das ist pervers. Jesus hat gesagt, der Größte sei der Kleinste. Das heißt, wenn du wirklich viel tragen musst, dann musst du auch viel Dödel sein. So. Hier wird nicht geherrscht, hier ist auf einer Ebene. Der Einzige, der hier herrscht in der Gemeinde, das ist Jesus. So. Und da bin ich gut drin, so, dass ich in einer Gemeinde groß geworden bin, die, wo das Gewicht gestimmt hat. Da war der Pastor nicht mehr als der, der gerade zum Glauben gekommen ist. Nur die Position war anders, die Aufgaben, ne? So. Da bin ich dankbar für, weil es leider oft nicht so. Lass uns noch den letzten Vers dann lesen. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und aus Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen. Nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Ich höre das immer in vielen Predigten, 1. Korinther, 2. Korinther oder von Christen so. Das war eine schreckliche Gemeinde und so, dass ich kann das nicht lesen, wenn ich das lese. Da war eine Menge Fehler drin, aber wenn Paulus zu ihm redet, er offenbart sein Herz, sagt, ich weine für euch, weil ich wollte doch, ich will nur, dass ihr meine Liebe erkennt für euch, weil ihr seid mir so wichtig. Wie am 24, Vers 24 am Ende steht, denn ihr steht fest im Glauben. Ja? Die war nicht verweltlichter als die Gemeinde heute. So, ja? Da waren viele drin, die haben Gott gesucht, ernsthaft, und wollten ihn ernsthaft haben, so, und wirken und standen zu Jesus, ne? Nur dass sie verwirrt waren halt durch diese vielen Einflüsse. So, und deswegen kommt Paulus hier und er sagt, ne, ich will diese Verwirrung entwirren. Deswegen schicke ich euch die Briefe, damit ihr wisst, was Gott will. Damit ihr wieder ruhig werdet im Glauben und gesund wächst. Ne? So, von daher, wenn Gott dich ermahnt, dann nimm es an als Liebe. Es gibt ja auch diesen Vers, wo sagt, wen Gott liebt, den züchtigt er. Ne? Und diese Zucht für Paulus, Quatsch, für König David, war diese Zucht Gottes ein Schatz, ein Geschenk, ein Riesenbeweis der Liebe, weil er sagt, Herr, ich liebe deine Züchtigung. Oder wenn da irgendwas ist in meinem Herzen, Herr, dann zeig mir das und dann züchtige mich. So, ne? Weil diese Zucht ist nichts Perverses oder so oder keine Misshandlung, sondern das ist ein Erziehen. Das ist ein Vater, der das Beste für sein Kind gibt und vorlebt. Ein Vater, der sein Kind so sehr liebt, dass er Grenzen gibt. Emma hat letztens mit einem Messer gespielt. Ich habe das gesehen, ich bin dahin, habe das Messer rausgezogen und also nicht rausgezogen, das steckte zum Glück noch nicht drin, aber habe sie weggenommen, ne? So ein, mein Kind gerettet, so ein. Sie voller Dankbarkeit heult und schreit und meckert mich an, habe, 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 so ein, ne? Und ich so, nein, das kriegst du nicht, das ist ein Messer, habe, 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 so ein, Emma, nein, das kriegst du nicht, so damit kannst du nicht spielen, habe, 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 so, ne? Und dann kommt sie und macht so, die wollte mich hauen, echt, so ein Baby, weil sie so voller Zorn war, dass es nicht haben kann. Ich war der Böse, ist ja klar, ne? Aber ich liebe mein Kind und das war Liebe. Hat sie nicht verstanden, ist klar. Aber das wäre mir jetzt peinlich. Aber ist ja schön. Ne? Weil lieblos wäre es, wenn ich mein Kind sehe, das mit einem Messer in der Hand hat so, und ich aus Angst davor, dass es sauer ist oder irgendwie ich nicht mehr der King bin, gehe ich wieder leise raus und drehe mich um und sehe weg und mache die Tür zu, lasse allein. Ne? Und das ist eben, dass Paulus sieht das und er sagt, hey, ihr macht das in der Gemeinde. Ihr seht euren Bruder, ihr seht eure Schwester mit einem Messer in der Hand und ihr wisst, das geht nicht gut aus. Aber aus Angst davor, Stellung zu nehmen oder vielleicht der Buhmann zu sein, dreht euch um, weil ihr denkt, das ist der Beweis für Liebe. Ja. Kann mein Nächster sich drum kümmern oder Gott wird schon machen. So, ihr lasst die Leute frei sündigen und Kompromisse eingehen und ihr könnt zugucken, wie sie sich mehr und mehr zu fetzen und zu stückeln und misshandeln. So. Und ihr dreht euch um und sagt, ihr liebt. So. Ja. Nee, das ist genau das Gegenteil von Liebe. So, und das ist der Beweis für Selbstliebe. Und der Beweis dafür, dass der Nächste einem total egal ist. So, der liebt, der outet sich auch. So, der liebt, der sieht die Not und der sieht sie nicht nur, sondern der greift ein und versucht, die Not wegzunehmen und zu geben. Das ist Gemeinde und ich bin echt froh über den ersten Korintherbrief und zweiten, weil man sehen kann, wie Paulus heilen möchte. Und da gibt echt alles. Also lasst uns Wundpflaster geben, wenn wir das brauchen. Lasst uns korrigieren, wenn wir es brauchen. Lasst uns auch schreien, wenn es sein muss. Und Messer aus der Hand reißen, so, wenn wir das sehen. Und ich bin froh, dass Paulus wichtig war beim Gottesdienst. Das ist mir heute nochmal klar geworden beim Lesen, wenn er in die Gemeinde kommt und da Zeit verbringt, dass ihm nicht wichtig war, also dass sein Fixum nicht war, alle sitzen brav und heilig da, haben die richtige Handposition, wie auch immer, ne? So, haben die richtigen Worte und sehen alle sauber aus und clean, und sind betrübt im Heiligen Geist oder was auch immer, sondern dass er es mag, wenn es ein freudiges Treffen ist. Also lasst uns dafür beten, dass wir Freude haben hier und Frieden. Das geht nur, wenn wir uns selbst reinhalten. Und bemüht sind, den anderen zu lieben, so wie wir uns lieben. Ja, ich danke dir für deine Korrekturen, die du immer wieder gibst, den ganzen Tag durch, bei manchen von uns. Bei mir auf jeden Fall. Und danke, dass du uns liebst und dass du uns nicht einfach gehen lässt und machen lässt. Dass du immer dabei bist und aufpasst. Ja, dass du uns vor so vielem bewahrst, einfach so, was wir gar nicht erkennen. Dass du so viele Türen verschlossen lässt, durch die wir gehen wollen. Ja, ich danke, dass du die richtigen Türen aufmachst, weil wir dir wichtig sind. Ich danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du uns nach Hause bringst. Ich danke, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du hier bist und redest, dass du mitten unter uns bist jeden Tag. Ich danke für den Heiligen Geist in meinem Herzen, dass ich deine Stimme hören kann jetzt. Dass ich, obwohl ich Sünder bin, ohne Sünde bin, vor deinen Augen. Danke dir, Jesus, für dieses neue Gewand. Aber bitte hilf, dass wir trotzdem lernen, gehorsam zu sein und zu bleiben. Dass wir lernen, ja, das Richtige und Gute zu tun. Dass wir sensibel bleiben für deinen Rufen, Herr, für das Gewissen, das dann laut wird. Ich möchte im guten Gewissen sein mit dir und mit anderen. Und, ja. Also bitte red und hilf uns weiter. Und danke, dass wenn du korrigierst, es das nicht heißt, dass du abgeschlossen hast. Sondern, ja, dass wir wissen können, wenn du korrigierst, dann geht's weiter. Also bitte lass nicht zu, dass deine Korrektur leise wird und aufhört. Das wäre der Beweis dafür, dass du nicht mehr da bist in meinem Herzen. Ja. Danke, dass du ein guter Vater bist und du wirklich das Beste gibst. Auch wenn ich es manchmal nicht verstehe und dich anschreie. Ja. Aber lass uns wachsen, Herr. Und bitte gib uns das Herz, das wir brauchen für die Gemeinde, in der wir halt sind. Dass wir wirklich alles empfangen, was dieses neue Leben zu bieten hat und nicht auf das Beste zu verzichten. Ja. Danke dir. Amen.
Amen.
So, lass noch Zeit nehmen, zwei Lieder singen. Und wenn noch jemand was hat, ein Wort oder ein Gebet oder eine Danksagung oder dann mach es laut. Und wenn du dich nicht traust, dann ist es auch okay.